wahrscheinlich, dass wir als Familie 11 Jahre in Zentralasien gelebt haben. Und dort war es Sitte, dass die Straßen, wo der Präsident unterwegs war, also von seinem Haus, von seinem Palast zum Königs, zum Präsidentenpalast, zum Flughafen, die waren alle super asphaltiert. Da gab es kein Schlagloch, nix. Und die anderen Straßen, wenn sie überhaupt damals asphaltiert waren, waren voller Schlaglöcher. Zum Teil gab es nicht mal Schachtdeckel auf den Schächten. Und in Fergana, einer Stadt im Osten von Usbekistan, wurde eine Bahnschiene zu asphaltiert. Das ist eben smoothisch, dass es eben ganz eben ist, weil der Präsident auf dieser Straße fuhr. Später, als er dann diese Stadt dann verlassen hat, wurde die Bahnschiene wieder aufgegraben und dann war es natürlich alles andere als Eden für die anderen Leute. Wieso sage ich das? In unserem Predigttext kommt dies auch zur Sprache. Denn diese Sitte gab es schon in der Antike, dass die Straßen präpariert wurden, auf denen der König unterwegs war. Ich lese aus Jesaja 40, 1 bis 10. Und dies ist ein alttestamentlicher Text, der auf die Ankunft Jesus hinweist und deshalb perfekt in unsere Adventszeit passt. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Ich erkenne in diesem Text drei Prophetien, die zum Teil schon in Erfüllung gingen. Das erste, die Knechtschaft des Volkes Israel unter den Babyloniern, kommt dem Ende entgegen. Der Hintergrund ist folgendes: Das Volk Israel ist immer noch in Babylon, in Gefangenschaft. Die 70 Jahre kommen dem Ende entgegen. Jeremia hatte das vorausgesagt. Gottes Worte sprechen zum Propheten Jesaja in diese Situation hinein. Denn das Volk ist immer noch in Babylon, in der Gefangenschaft, im heidnischen Volk, weit weg vom Tempel, und doch redet Gott zu ihnen. Schon die zweite Generation lebt dort. Sie kennen nur vom Hörensagen die Worte des Propheten Jeremia, dass in 70 Jahren ihr Exil ein Ende findet. Sie glauben gar nicht mehr so recht daran. Wird es wirklich eintreffen? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Er weiß, sie brauchen Hoffnung. Ein Wort, das sie tröstet, denn es wird weitergehen. Sein Versprechen, dass er sie wieder nach Jerusalem, nach Israel zurückbringen wird, wird er einhalten. Das soll ihnen Zuversicht geben, eine Zukunft. Redet mit Jerusalem freundlich, heißt es. Ich höre in diesen Worten, wie einfühlsam und liebevoll der Herr ist. Er hat sein Wort gehalten und ihnen die volle Strafe gegeben. Denn weil sie sich immer wieder von ihm abgewandt und ihm gegenüber ungehorsam waren, hat er sie ins Exil führen lassen. Aber er wird sie auch wieder zurückbringen, nach Israel, nach Jerusalem, wie er es versprochen hat. Und tatsächlich wird das Volk von dem Perserkönig Kyros 539 vor Christus befreit, als die Perser das babylonische Königreich geschlagen hatten. Kyros ließ das Volk wieder nach Jerusalem zurückkehren und die Stadt aufbauen. Als Fazit: Gott hält sein Versprechen. War das schon die ganze Zeit da? Kannst du, geht es? Jetzt probiere ich es. Gott hält sein Versprechen. Was er zusagt, wird eintreffen. Darauf dürfen auch wir vertrauen. Und es stärkt und ermutigt, gerade in schwierigen Zeiten. Das war jetzt auch sehr passend mit manchen von den Eindrücken, was wir vorher gehört haben. Gerade dann, wenn wir seine Nähe nicht fühlen, wenn wir im Lobpreis nichts Besonderes spüren, gerade dann ist es wichtig, dass wir an Gottes Wort festhalten, es aussprechen und mental damit unsere Gedanken auf ihn ausrichten. Gerade dann ist es wichtig, uns mit den Eigenschaften seines Charakters auseinandersetzen. Was sagt die Bibel? Wie ist er? Die Lobpreislieder, die wir singen, zeigen uns nur einen Teilausschnitt, wie der Vater im Himmel ist. In Gottes Wort bekommen wir ein umfassenderes Bild. Lobpreislieder hören und singen ist sehr gut und wichtig, aber darauf darf unsere Theologie nicht alleine beruhen. Ich weiß, es ist schwierig, wenn unsere Gefühle uns etwas anderes kommunizieren wollen. Doch wir müssen lernen, uns nicht von unseren Gefühlen leiten zu lassen. Denn in meiner Lebenserfahrung habe ich gemerkt, man kann sich auf seine eigenen Gefühle nicht verlassen. Sie lügen uns an. Gefühle beeinflussen unsere Gedanken und schon geht es los mit dieser Spirale von Lügengedanken. Niemand mag mich, ich kann nichts, ich passe nicht dazu, ich bin überflüssig, Gott erfüllt meine Wünsche nicht, das zeigt mir doch, dass er mich nicht liebt. Doch wenn wir gerade in solchen Tälern uns seine Zusagen, wie seine bedingungslose Liebe, in den Schwachen ist er mächtig, er gibt meinem Leben Sinn, uns selber zusprechen und aus Gehorsam diese Zusagen einfach stehen lassen und nicht in Zweifel ziehen, sondern versuchen, sie festzuhalten. Dann folgen unsere Gedanken und schließlich werden dann auch unsere Gefühle folgen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich weg von mir schaue und auf ihn hin mich ausrichte, dann folgen meine Gefühle und Freude zieht ein in mein Herz, obwohl an den Umständen sich nicht viel geändert hat. Manchmal ist zusätzlich auch innere Heilung notwendig, wenn hartnäckige Blockaden da sind. Jesus will uns ganz frei machen. Ein Zitat von Hans-Joachim Eckstein. Bei der christlichen Hoffnung geht es nicht etwa um ein Vertrösten auf das Jenseits, sondern um ein Getrostsein im Diesseits. Die zweite Prophetie. Der Herr wird kommen. Wir befinden uns gerade im Advent. Advent bedeutet Ankunft. Vom Lateinischen heißt es Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Die Verse aus Jesaja werden auch im Neuen Testament, im Lukas Kapitel 3, zitiert. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Und er, Johannes der Täufer, kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Wenn in der Bibel etwas wiederholt wird, wie hier das Alte Testament im Neuen wiederholt wird, deutet es auf etwas Wichtiges hin. Johannes, der Täufer, ist offensichtlich die Stimme des Predigers, der zu den Leuten redet. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben, erhöht die Täler und begradigt die krummen Wege. So war der damalige Brauch, wenn ein König kommt, und so ist er auch heute noch in Zentralasien ist. Doch dieses Metapher, dieses Bild, wie sollen wir das verstehen? Es heißt, bereitet den Weg des Herrn. Wie tun wir das? Können wir tatsächlich den Weg für den Herrn vorbereiten? Ich glaube, die Antwort liegt in Vers 3. Dort heißt es, Johannes kam und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes rief die Menschen zur Buße oder anders ausgedrückt zur Umkehr auf. In unseren Herzen bereiten wir den Weg für den Herrn. Umkehr ist das Tor zum Himmel und die Tür zur Heimkehr zum Vaterherz Gottes. Wie geschieht das? Zuerst, indem wir anerkennen, dass er überhaupt existiert. In Hebräer heißt es, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gott hat Gutes für uns im Sinn. Er ist gut. Er liebt uns. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Viele sind überzeugt, dass es Gott gar nicht gibt. Der christliche Glaube nur eine Philosophie oder eine Krücke ist. Immer weniger Menschen gehören heute in Deutschland einer christlichen Kirche an. Den Weg für den Herrn zu ebnen, ist zu glauben, zu vertrauen, dass es ihn tatsächlich gibt. Auch wenn wir ihn nicht sehen können. Zu vertrauen, dass er real ist. Wenn wir an diesem Punkt sind, dann können wir uns auf ihn einlassen, mit ihm reden oder anders ausgedrückt beten. Damit meine ich, ihm unser Herz ausschütten, unsere Sorgen und Probleme sagen, unsere Wünsche und Sehnsüchte, aber auch unsere Freude und unseren Dank. In Lukas heißt es, und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die ganze Welt, alle Völker, diese Botschaft, das Heil, das Jesus gebracht hat, ist universal und gilt allen Nationen. In den letzten 10 Jahren wurden so viele Gemeinden in China und im Nahen Osten gegründet, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Wir leben in einer Zeit, wo gerade dies geschieht, dass immer mehr Völker weltweit dieses Heil von Gott erfahren. Was ist eigentlich mit Heil oder Rettung gemeint? Und die Bibel gibt uns da auch die Antwort. In Lukas 1, da steht, du Johannes wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Das Heil oder anders ausgedrückt die Rettung liegt in der Erkenntnis, dass Gott selber uns die Vergebung anbietet. Das ist der Beweis seiner Liebe. Denn aus Liebe zu uns hat Jesus alles gegeben, damit wir Vergebung empfangen haben. Das setzt natürlich voraus, dass es etwas zu vergeben gibt. Und das führt uns wieder zurück zu unserem Herzen. Dort bereiten wir dem Herrn den Weg. Wenn wir in uns reinhören, zur Stille kommen, erkennen wir, wo die krummen Wege sind, die Schlaglöcher oder die Steine auf dem Weg, an denen wir uns stoßen, die ausgeräumt werden sollten. Das kann Folgendes sein: einfach ohne Gott zu leben, Streit, unehrliches Verhalten, Bitterkeit, Unvergebenheit. Vergeben wird oft missverstanden. Vergeben heißt nicht, das zugefügte Leid gutheißen oder es ist nicht so schlimm betrachten, sondern die Person, die uns Unrecht zugefügt hat und verletzt hat, in Gottes Hände loslassen. Die Wut, die Rachegedanken, die Bitterkeit abgeben, sie Gott übergeben. Jeder Mensch wird sich vor Gott verantworten müssen. Unsere Verantwortung im Hier und Jetzt, wie wir mit dem Leid und der Ungerechtigkeit, die uns zugefügt wurde, umgehen, das ist unsere Verantwortung. Wir entscheiden, ob wir für immer bitter und nachtragend sein wollen oder vergeben, loslassen. Natürlich ist dies ein Prozess, der nicht über Nacht geschieht. Es ist eine innere Haltung, für die wir uns immer wieder neu entscheiden. In unserem Herzen bereiten wir dem Herrn den Weg, indem wir ihm uns zuwenden. Wenn wir diese Stimme, die uns zur Umkehr ruft, gehorchen und umkehren, dann zieht der Herr ein. So einfach ist es. Wir haben nach dem Gottesdienst ein Segnerteam hier an der Seite. Und wenn du die Gelegenheit spürst, dass du Jesus einladen möchtest in dein Herz, komm und rede mit den Segnern, die helfen dir, das in die Tat umzusetzen. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. damit wir frei von aller Anklage sind. Das aufrichtige Bekennen und Umkehren ermöglicht diese Freiheit von Schuld und schlechtem Gewissen, ganz real zu erfahren. Wenn heute der Herr dir etwas ans Herz legt, das du bekennen sollst, sei gehorsam und tu es. Geh entweder später zum Segnerteam oder zu einer anderen vertrauensvollen Person und lass dich befreien. Im Bekennen von Schuld liegt eine ungeheure Kraft. Das wissen wir auch von der Psychologie. In Johannes, im 1. Johannes heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich habe schon oft Gespräche mit Leuten geführt, die mir Sachen anvertraut haben, die ihr Gewissen so belastet haben, dass sie keine Ruhe mehr fanden. Und sobald sie diese Dinge ans Licht brachten, war die Macht der Anklage entmachtet. Ich konnte ihnen Vergebung im Namen Jesu zusprechen und Freiheit und Frieden war regelrecht auf ihren Gesichtern zu erkennen. Das waren die Steine, die krummen Wege. Jetzt, was könnten die Täler sein? Ist es das Selbstmitleid, die Lustlosigkeit, die Überforderung im Alltag, im Beruf? Kann ich all dies Gott anvertrauen? Ja, wir dürfen mit allem vor Gott kommen. Bei ihm dürfen wir ganz echt sein. Wenn Sorgen mich überwältigen und ich im Gebet vor Gott komme und mir erstmal alles so vom Herzen rede und schließlich innehalte, kommt mir der Vers vom Psalm 46 oft in den Sinn. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Erkenne, begreife doch, dass ich Gott bin. Ich habe alles in der Hand. Vertraue mir. Ich versorge dich. Ich sehe, was los ist. Du bist nicht allein. All dies steckt in diesem Vers. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Ich wurde schon so oft dadurch gestärkt und ermutigt. Wir wissen, dass die zweite Prophetie in Erfüllung ging. Weihnachten steht vor der Tür. Der Herr ist gekommen in der Gestalt eines Babys, klein und unscheinbar, in einem Stall geboren. Gott wurde Mensch in Jesus. Unser Fazit: Durch Umkehr wird der Weg für den Herrn in unseren Herzen vorbereitet. Er ist da und wartet, dass er in unsere Herzen reingelassen wird. Die dritte Prophetie steht noch aus. Es heißt, siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Vor 2000 Jahren ist Jesus klein und unscheinbar gekommen. Er starb wie ein Verbrecher. Man hätte meinen können, er war hilflos. Doch er ist auferstanden, er ist zum Vater aufgefahren. Wir bekennen es jeden Sonntag in unserem Glaubensbekenntnis. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. In Jesaja 40, Vers 5. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird er sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Die dritte Prophetie bedeutet, dass der Herr wiederkommt. Diesmal so gewaltig, dass alle Völker die Herrlichkeit des Herrn sehen werden. In Vers 9, ziehe und du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Bevor Jesus wiederkommt, sind wir Christen aus allen Hintergründen und besonders messianische Christen aufgerufen, furchtlos unsere Stimme zu erheben und auf unseren Gott, Jesus den Messias, hinzuweisen. Steig auf einen hohen Berg. Gemeinde Christi, werde in allen Sphären der Gesellschaft sichtbar. Werde kreativ und bring die Werte seines Königreiches in den Bereich, da, wo du arbeitest, in die Bildung, ins Gesundheitswesen, in die Wirtschaft, in die Forschung, in die Kunst, in die Unterhaltung, in die Medien, Familien, Erziehung. Steig auf einen hohen Berg, werde sichtbar Gemeinde Christi. Erhebe deine Stimme. Erkennt, dass ihr eine Stimme habt. Das fällt mir jetzt bei dieser ganzen Evangelisation, was wir jetzt so haben, auf. Wir haben eine Stimme. Wir Christen haben was zu sagen, weil wir den Schöpfer des Lebens kennen und er uns in alle Weisheit führt, wenn wir auf ihn hören und ihm gehorchen. Und fürchte dich nicht. Der Herr weiß, wie schnell wir ängstlich werden und uns einschüchtern lassen. Deshalb hat er schon vor mehr als 2000 Jahren es aufschreiben lassen für uns heute. Fürchte dich nicht. Siehe, da ist euer Gott, Immanuel, Gott mit uns. Er ist es, mit dir und mit mir. Und mir kam heute Morgen, als ich es nochmal durchgelesen habe, dieser Gedanke, eigentlich kann nur Gott sagen, fürchte dich nicht. Weil er sagt im gleichen Atemzug, weil ich mit dir bin. Wenn wir zueinander sagen, ach, fürchte dich nicht, ist nicht so schlimm. Oder wenn wir zu unseren Kindern sagen, ach, das ist nicht so schlimm, fürchte dich, ich habe keine Angst. Oder ich bin jemand, ich habe ziemlichen Respekt vor Hunden. Und wenn Leute zu mir sagen, sie brauchen keine Angst haben, der beißt nicht, dann denke ich, hallo, ich habe aber Angst. Also, und ich denke, das ist eigentlich, Gott weiß das, das ist okay, wenn wir Angst haben oder uns fürchten. Ja? Wenn es nicht alles, ja, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen. Und deshalb sagt er, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Mitten in dieser dunklen Zeit oder in dieser schwierigen Zeit, vor dem Interview für die Arbeitsstelle oder vor der Klassenarbeit oder vor der Prüfung. Ich bin bei dir. Es ist okay, Angst zu haben, weiß aber, ich bin bei dir, ich stehe bei dir, ich stehe hinter dir. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Sein Arm wird herrschen. Er kommt als König der Könige, als Herr der Herren. Diesmal nicht mehr klein und unscheinbar, sondern mächtig und stark. Was er sich erwarb, geht vor ihm her. Ich nehme an, das ist seine weltweite Gemeinde. Wir sind bei ihm und gehen vor ihm her. Wir werden eine Rolle, eine Aufgabe haben bei seinem zweiten Kommen. Paulus schreibt an Timotheus, Timotheus, wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wann das genau geschehen soll und wie das aussehen soll, weiß ich nicht. Doch dies gibt uns Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden auf Erden. Denn er baut sein Königreich hier auf Erden. Bisher kennen wir diesen Frieden meist nur innerlich. Hier und da dürfen wir einen Durchbruch zum Frieden in Beziehungen erleben. Doch die Welt liegt noch sehr stark in Unfrieden und Ungerechtigkeit. Doch dann, wenn Jesus wiederkommt, wird Frieden und Gerechtigkeit auf der ganzen Erde zu sehen sein. In Philipper schreibt Paulus, es werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater die Ehre geben. Das dritte Fazit, Jesus kommt als der Herr der Herren wieder. Er wird mit Macht regieren. Lasst uns vorbereitet sein. Wie schon erwähnt, wollen wir Christen uns nicht auf die Ewigkeit vertrösten, sondern jetzt gilt es, unseren Herrn zu kennen und mit ihm zu leben. Lasst uns vorbereitet sein für das, was er mit uns vorhat, wenn er wiederkommt. Zusammenfassend. Die erste Prophetie war, die Knechtschaft des Volkes Israel unter den Babylonern kommt zum Ende entgegen. Und zum Fazit, Gott hält sein Versprechen. Was er zusagt, wird eintreffen. Verlass dich nicht auf deine Gefühle, sondern auf Gottes Wort. Gefühle können uns täuschen, doch Gottes Wort gilt. Die zweite Prophetie bereitet den Weg für den Herrn. Er wird wiederkommen, was an Weihnachten passiert ist. Unser Fazit: Durch Umkehr wird der Weg für den Herrn in unseren Herzen vorbereitet. Er kam, er ist da und wartet, dass er in unser Herz reingelassen wird. Indem wir unsere Schuld bekennen, umkehren von den krummen Wegen, unsere Sorgen bei ihm abgeben. Und die dritte Prophetie: Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Jesus kommt wieder als Herr der Herren, sichtbar für alle Menschen. Er wird mit Macht regieren. Lasst uns vorbereitet sein. Jetzt schon uns einüben, wie wir die Werte seines Königreiches im Alltag bei der Arbeit umsetzen. Jetzt schon erkennen, dass er uns eine Stimme gab. Erhebe deine Stimme. Und wenn wir uns fürchten, dürfen wir wissen, dass Gott mit uns ist. Lasst uns jetzt, während leise Musik im Hintergrund spielt, auf den Herrn hören. Und was dich persönlich angesprochen hat, nimm's an, geh vielleicht zum Kreuz oder bleib am Platz sitzen. Rede mit dem Herrn. Lass es dein Herz bewegen.